Essen. Essen schafft Gemeinschaft. Familienessen, Festmähler, betriebliche Weihnachtsfeiern, kommt jetzt sich auf Kosten des Dienstgebers den Bauch vollschlagen. Eucharistie und Agape, das Fastenbrechen im Ramadan, das Schabbatmahl. Zu einem solchen ist Jesus nämlich eingeladen. Das 14. Kapitel, aus dem diese letzten Teile unseres Lukas-Zyklus stammen, beginnt so, als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam. Und im griechischen Original wird übrigens präzisierend hinzugefügt, dass er zum Brotessen kam. So wie heute noch in jüdischen Häusern und Wohnungen zugedeckt die beiden Schabbatbrote, die Kalott, auf dem Tisch liegen und vor Beginn der Mahlzeit über Wein und Brot der Lobpreis Adonais gesprochen wird, bevor die Decke entfernt und das Brot gebrochen wird. Wieder greift Lukas hier ein Detail auf, mit dem er klar macht, dass sich hier keine überzeitliche und geschichtslose Begebenheit abspielt, sondern der Jude Jesus, ein Sohn der Tora, mit und unter seinesgleichen ist und jüdische Lehrtraditionen diskutiert. Dass die Gemeinschaft hier die Gemeinschaft des Judentums und des jüdischen Gesetzes ist. Essen schafft Gemeinschaft, Essen ist auch ein Ort sozialer Kontrolle. Tischsitten, die Fähigkeit, das Tafelbesteck korrekt und in der richtigen Reihenfolge zu handhaben, Sitzordnungen, Kleidervorschriften, Speisenfolgen und Weinbegleitungen, das ist nicht nur gemeinschaftsbildend, das trägt auch die Möglichkeit des Ausschlusses in sich. Jemanden, der nicht dazugehört, auf seinen Platz verweisen. Jemanden, der das falsche Besteck in die Hand nimmt, beschämen. Vollständig lautet der erste Satz nämlich, als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Brotessen kam, da beobachtete man ihn genau. Wie gehst du um mit dieser Situation des Beobachtetwerdens? Wie lässt du dich sehen? Wie stellst du dich dar? Wie versuchst du Ehre einzulegen? Wie versuchst du dein Selbstbild zu kontrollieren? Das scheint ja momentan für die Jugendlichen des Social-Media-Zeitalters die Schlüsselfrage überhaupt zu sein und die Angst vor Public-Online-Shaming, ständig dem beurteilt und verurteilt werden ausgesetzt zu sein, ist einer der großen Gefahren für ihre psychische Gesundheit. Und jetzt wird es heikel. Denn Jesus gibt einen Rat, der auf so viele Weisen missverstanden werden kann. Er scheint nämlich zu sagen, spiel das Spiel mit, aber spiel es so, dass die Regeln zu deinen Gunsten funktionieren und dass du vor allen geehrt, anstatt vor allen beschämt wirst. Und das ist das Erste, was mich an dieser Stelle getriggert hat, das Beschämtwerden. Wir suchen in diesen Gleichnissen ja immer nach Auflösungen. So wie der Samen ist das Wort Gottes und der Samen fällt auf den Weg bei denen, wo er nicht wachsen kann und manchmal kommen die Vögel und nehmen es weg und das ist der Satan und auf gutem Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort Gottes freudig in sich aufnehmen und es trägt reiche Frucht. Aber was passiert, wenn wir diese Art, ein Gleichnis zu lesen, an dieser Stelle einsetzen? Dann wird der Gastgeber oder der Hausherr, zu Gott, zu einem Gott, der erhöht, aber der auch erniedrigt. Einen Gott, der dich seinen Freund nennen, aber auch beschämen kann. Diese Vorstellung, dieses Gottesbild gibt es in der Bibel und in der Tradition. Und es ist besonders das Verdienst der feministischen Bibelauslegung, dieses Bild auf seine patriarchalen Ursprünge zurückzuführen und uns eine kritische Distanzierung von diesen Traditionslinien zu ermöglichen. Lukas, der Evangelist mit dem feinen Griechisch und der guten Rhetorik, der von dem die Tradition behauptet, er wäre Arzt. Lukas spricht auch auffällig häufig Menschen, Männer, aus der Oberschicht an. Solche, die einen Sklaven besitzen, wenn einer von euch einen Sklaven hat, Kapitel 17. Bauherren, wenn einer einen Turm bauen will, Kapitel 14. Kreditgeber, wenn ihr etwas verleiht, Kapitel 6. Und eben Hausherren, die Gastmähler geben können. Eine Selbstverständlichkeit. Noch heute ist es eine der einfachsten und eingängigsten Definitionen von Armut, nicht Freunde zu sich nach Hause zum Essen einladen zu können. Und dasselbe Lukas lässt Jesus an einer Stelle andeuten, was er von diesen patriarchalen Haushalten hält. Wenn er sagt, wie es zur Zeit des Noah war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete sie alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Satz kommt wortgleich ein zweites Mal im Lukas-Evangelium vor. In Kapitel 18, wo der Pharisäer und der Zöllner im Tempel stehen und der eine sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser dort. Jener aber wagt nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben und betet, Gott sei mir Sünde gnädig. Aber jener kehrt als Gerechter nach Hause zurück und der andere nicht. Auch so eine missverständliche Stelle. Denn was ist denn schlechteren, dass der Pharisäer kein Räuber, kein Betrüger und Ehebrecher ist, dass er fastet und den Zehnten gibt? Offensichtlich liegt das Problem nicht darin, sondern in seinem abwertenden Urteil, seinem ausschließenden Gestus gegenüber dem anderen. Denn damit verstößt er gegen das zentrale Gebot Jesu, nicht zu verurteilen. In der Feldrede, der lukanischen Version der Bergpredigt, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Und zwar nicht, weil es keinen Unterschied gibt zwischen richtigen Verhalten und falschen, zwischen guten und schlechten Handlungen, sondern weil das ausschließende Verurteilen den Weg der Versöhnung, den Weg der Gemeinschaft unmöglich macht. Dieser Weg der Versöhnung und der Gemeinschaft spiegelt sich in der Mahlgemeinschaft, die Jesus integrativ und inklusiv mit den Zöllnern und Sündern pflegt, um dadurch die Spielregeln der auf soziale Hierarchien aufgebauten Gesellschaft außer Kraft setzt. Ja, das ganze Spiel sprengt. Er überfordert damit die meisten. Jene, die ihn wie der Pharisäer aus ehrlichem Interesse zu sich nach Hause einladen. Jene, die ihm nachfolgen, aber die Sitz- und Rangordnung und die Ehrenplätze auf das kommende Reich des Menschensohnes projizieren und jetzt schon festlegen wollen, wer den Platz zur Linken und wer den Platz zur Rechten erhält. Er überfordert jedenfalls mich mit der Zumutung, nicht meine Freunde oder Familie zum Essen einzuladen, sondern die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden. Und Lukas glaubt wirklich, dass das geht. Lukas glaubt das wirklich. Lukas glaubt nicht nur an Engel und die unbefleckte Empfängnis und das Orchester der singenden Heerscharen, er glaubt auch und vor allem an den Satz der Tora, bei dir soll es keine Armen geben. Dieser Satz steht im Buch Deuteronomium und das Deuteronomium selbst glaubt nicht daran. Denn es relativiert ihn gleich nachher mit, ja, aber die Armen werden nie ganz aus deinem Land verschwinden. Lukas glaubt daran. In allen vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, gibt es die Geschichte von der Frau, die Jesus aus einem Alabastergefäß voll wohlriechenden Öl salbt. Und bei Markus und Matthäus und Johannes schließt sich daran die Frage, ob das nicht Verschwendung ist und ob man das Geld nicht hätte den Armen geben sollen. Und Jesus antwortet, lasst sie, mich habt ihr nicht immer, aber die Armen habt ihr immer unter euch. Und Lukas streicht diesen Satz einfach. Lukas akzeptiert nicht, dass es Armut quasi naturgesetzlich immer geben soll. Und er bekräftigt in der Apostelgeschichte als logischer und notwendiger Fortsetzung seines Evangeliums die Sendung der Kirche als Agentin des Gottesreiches damit, dass es in der Jerusalemer Urgemeinde keine Armen gibt. Sie hatten alles gemeinsam, schreibt er, legten Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Ja, Lukas glaubt das wirklich. Und mehr noch, er glaubt, dass wir es Realität werden lassen können. Dass wir es in der Hand haben, auf diesem Weg die Verheißung Jesu zu erfüllen, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns angekommen sein könnte. Wenn wir nur diesen Glauben nicht verlieren würden.